Herzlich willkommen zum Hörseminar von und mit Boris Grundl. Ihr zehnteiliges Weiterbildungskonzept, exklusiv produziert für die Firma MSA. Die ersten 5 Module geben Ihnen Antworten auf die Frage, wie führe ich mich selbst am effektivsten? Die zweiten 5 Module geben Ihnen einen Einblick, wie Sie andere wirkungsvoll führen. Unser heutiges Thema handelt von den Versuchungen einer Führungskraft bzw. welche Versuchungen immer wieder im Führungsalltag auftauchen und wie wir damit erfolgreich umgehen. Herr Grundl, welche Versuchungen sind dies und wie haben Sie diese entdeckt?
Diese Versuchungen sind insofern ein interessantes Thema, weil sie immer wieder auftauchen. Also wir können nie sagen, die sind irgendwann mal weg. Und die beschreiben innere Konflikte, innere Motiv- und Wertekonflikte, die wir meist nicht wahrnehmen. Was wir wahrnehmen, sind die Ergebnisse, die daraus erwachsen. Und es ist natürlich spannend zu schauen, wo ist die Ursache, also wo ist das tiefste innere Motiv, das mich dazu bringt, ein gewisses Ergebnis zu erzielen. Und jetzt wissen Sie natürlich auch, woher ich die habe. Ich habe sie selber ausprobiert und zu meinem eigenen Leidwesen erfahren, in eine Form gebracht. Und heutzutage sind diese Motivkonflikte ein hervorragendes Werkzeug, um die Erkenntnis, wo sie ansetzen müssen, um schnell wirkungsvoller zu werden, wo sie da ansetzen müssen. Im ersten oder im letzten Podcast, aber im ersten, wie führe ich andere Menschen, haben wir besprochen, wie die Mythen wirken. Und jetzt erkennen wir, wo die herkommen, beziehungsweise bei welchen Werkzeugen wir ganz genau ansetzen müssen, um auch diese Mythen zu verändern. Oder wo müssen wir hingehen oder wo müssen wir den Schraubenschlüssel ansetzen, um in unserer Wirkung einen großen Schritt nach vorne zu machen. Also in diesem Podcast geht es vor allem darum, die Erkenntnis, wo ich ansetzen kann, um eine Veränderung durchzuführen, sofort hinzukriegen. Während der letzte Podcast dazu da war, zu erkennen, welche Softwareprogramme mir im Weg stehen, haben wir dieses Mal einen Schlüssel, einen Werkzeugschlüssel, mit dem wir arbeiten können. Bevor wir gleich einen Seminarausschnitt anhören, der uns ein bisschen hilft, uns einzustimmen auf diese 5 Versuchungen, noch ein Punkt, der mir jetzt gerade sehr wichtig ist, wenn wir das besprechen. Und das ist ein Paradigmenwechsel, den viele Führungskräfte nicht hinbekommen. Was ist das für ein Paradigmenwechsel? Sehen Sie, wenn wir anfangen, erfolgreicher zu werden oder ein erfüllteres Leben füllen wollen, wie auch immer, sind wir erstmal sehr, sehr mit uns beschäftigt. Wir sind mit unseren Motiven beschäftigt, was wir wollen, was wir denken, was wir meinen, was wir glauben. Wir suchen Menschen mehr aus Egoismus, die so ähnlich sind wie wir oder vielleicht uns Bedürfnisse befriedigen, die wir gerne befriedigt hätten wollen, aber wir sind eigentlich nur mit uns selbst beschäftigt. Jetzt ist es so, dieses Ego, dieses Ich, das kann uns schon etwas weiter nach vorne bringen. Das kann uns auch stärker machen. Wir brauchen auch ein starkes Ich. Aber schauen Sie, der Punkt ist der, irgendwann mal kommen Sie in eine Position, wo es wirklich darum geht, durch andere zu wirken. Sprich, anderen zu helfen, dass die wirkungsvoller werden, dass die erfolgreicher werden. Ich habe das bei mir selber auch erlebt, dass am Anfang eine hohe Motivation da war, eigene Ziele zu erreichen, immer erfolgreicher zu werden. Aber ich habe mich mal irgendwann mal gefragt, warum es nicht weitergeht, warum ich in so eine Sackgasse geraten bin, warum ja die Energie weniger wurde und woran die große Inspiration auch weniger wurde. Dann hatte ich ein Erlebnis, das es mir klar gemacht hat. Ein Erlebnis, das jetzt keine Erfolgsgeschichte ist, aber ein Erlebnis, das mir geholfen hat, zu erkennen, wohin die Reise geht. Ich hatte während meiner Managerkarriere einen Diplom-Ingenieur eingestellt und wir haben gleich richtig gut losgelegt, haben eine Nullserienproduktion hochgefahren, wir haben hart gearbeitet und ein richtig toller Typ, ich fand den klasse, er hat hervorragende Ergebnisse produziert. Nach einem Jahr kommt er zu mir, legt die Kündigung auf den Tisch, sagt er, ich gehe, ich habe einen neuen Job. Dann habe ich ihn gefragt, warum und warum er dann nicht mit mir gesprochen hat. Dann sagt er nur zu mir, Herr Grundl, mit Ihnen zu arbeiten ist so anstrengend, das war einfach zu viel für mich. Ich habe keine Lust mehr. Nun, ich war ein junger Manager und war natürlich beleidigt. persönlich beleidigt. Ich habe es dann persönlich genommen, habe gesagt, na gut, dann geh doch, wenn du denkst, dass irgendwo anders besser ist. Ich wusste, leider war ich noch nicht reif genug, natürlich nicht, was das für ein Signal war. Heute wäre es kein Problem, so einen wertvollen Mann zu halten. Aber ich war eben noch nicht so weit und habe dann gesagt, na gut, dann geh halt. Und er ist auch gegangen und das war wirklich schade, weil wir hervorragend zusammengearbeitet haben. 2 Jahre später ruft er mich an und sagt, er würde mich gerne treffen. Und wir trafen uns in einem Freiluftkino im Sommer draußen und haben 2 Hefeweizen getrunken und den Film angeguckt. Ja, irgendwann mal war es dann soweit, dass er mir natürlich gesagt hat, warum er mich angerufen hat und warum wir heute hier zusammensitzen. Dann sagte er, 2 Jahre nach der Erfahrung mit mir, dass er in dem neuen Unternehmen sehr schnell gegriffen hat, sehr schnell Erfolg hatte und dass die Karriereleiter für ihn ganz einfach nach oben ging. Und ihm wird irgendwann mal klar, warum das so war. Und dann sagte er mir, es ist deswegen, weil er dieses Erlebnis, dieses ein Jahr intensive Erlebnis mit mir hatte, wo er so viel gelernt hat, dass ihm dann geholfen hat, später in der anderen Firma schnell als Führungskraft zu wirken. Ja, mich traf es natürlich wie ein Hammer. Was er da in mir ausgelöst hat, war enorm. Ich habe nämlich von ihm eine Lektion bekommen. Und zwar, dass es nicht darum geht, dass sie ihre eigenen Motive befriedigen. Oder vielleicht Motive, die der andere gerne hätte. Sondern, dass sich wirklich darauf konzentrieren, das zu tun, so zu denken und zu handeln, dass sich andere Leute entwickeln. Das in den Mittelpunkt zu stehen und dafür auch zu leben. Das ist manchmal ja auch ein bisschen einsam. Das ist eine Entscheidung, die Sie treffen müssen, wenn Sie sagen, ich möchte wirkungsvoll führen. Und diesen Preis möchten viele nicht zahlen. Sie würden gerne den Erfolg haben, den Status oder alles andere, was mit einer hohen Position einherkommt, möchten aber nicht den Preis zahlen, um den es geht, dass sie in die Lage kommen, andere Menschen zu entwickeln. Ja, dieses war ein Durchbruch für mich. Ich habe natürlich danach auch dafür gesorgt, dass ich Leute eben nicht so auswringe, dass sie dann von mir wegrennen, sondern dass ich wirklich länger mit ihnen zusammenarbeiten kann und daraus sind inzwischen auch wunderbare Freundschaften entstanden. Das war mein persönliches Erlebnis meines Paradigmenwechsels, der mir klar gemacht hat, ja, es ist am Anfang okay, bring dich nach vorne, aber irgendwann tritt zurück, bring die anderen in den Fokus und zur Einleitung dieser 5 Versuchungen schauen wir uns jetzt oder hören wir vielmehr gesagt einen Seminarausschnitt, der Ihnen helfen soll, diese Entscheidung, diesen Paradigmenwechsel in uns aufzugeben, der Sie dazu einladen soll. Wir hören uns dann gleich wieder und dann machen wir uns an diese Übung, die 5 Versuchungen einer Führungskraft. Viel Spaß damit.
Gehen wir mal in ein anderes Denken, das Thema Menschen. Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt ein Ehrgeizling, ja, wollen immer vorne, immer dabei sein, immer zeigen, dass die anderen übertrumpfen, immer so die Nummer 1 und so weiter und so fort. Wie nehmen Sie Menschen wahr? Eher, wie Sie die anderen groß machen oder eher, wie Sie sie übertreffen oder klein halten können? Übertreffen können. Also, die Wahrnehmung ist, Sie sehen, was die anderen für Deppen sind, wie toll sie sind. Die Handlungen, Entscheidungen und Handlungen gehen in die Richtung, das auch zu zeigen. Die Ergebnisse dementsprechend und Interpretation und genauso ist das. Ich bin der Größte, die anderen sind Pfeifen. Gibt es Führungskräfte, die so ein Menschenbild haben?
Nein, natürlich nicht.
Nehmen wir mal andersrum. Ehrgeiz gehört natürlich auch dazu. Aber Sie haben ein anderes Menschenbild. Sie denken, Menschen generell, nicht nur Sie, sondern andere, haben wahnsinnig tolles Potenzial, das es zu erschöpfen gilt. Sie stellen also sich nicht mehr so sehr in den Mittelpunkt, sondern eher die Potenziale von anderen zu entfalten. Nehmen Sie auch dann die Potenziale und die Chancen der anderen besser wahr? Gehen die Entscheidungen in diese Richtung, die Handlung, die Ergebnisse, die Interpretation dessen? Genauso. Wer hat recht? Beide. Der Ursprung ist nur ein Glaubenssatz, eine Einstellung zu einem Thema, von dem wir natürlich denken, dass wir recht haben. Warum? Kriegen wir doch mit. Bestätige ich doch die ganze Zeit, was die anderen für Idioten sind und wie toll ich doch bin. Und ich muss das dann doch alles machen. Und dazwischen ist natürlich, sind auch viele Grauzonen. Ich mache es natürlich so extrem, damit sie merken, wie unbewusste Themen in ihnen arbeiten und dementsprechende Ergebnisse produzieren.
Willkommen zurück im Studio. Also ich hoffe, die Idee ist rübergekommen, dass dieser Paradigmenwechsel sehr wichtig ist, dass wir irgendwann mal wirkliches Interesse haben am Wachstum anderer und nicht nur sie als Werkzeuge sehen, um selbst erfolgreicher zu werden. Gut, also kommen wir zu den 5 Versuchungen, zu diesen Motivkonflikten, die tief in uns sind. Und ich hoffe, dass Sie den Ausdruck der PDF-Datei vor sich liegen haben. Dort sehen Sie die 5 im Überblick und wir gehen eines um andere Mal rüber, um dann zu sagen, okay, wir konzentrieren uns als Ergebnis dann in dieser Übung nur auf einen und dann bekommen Sie auch eine Idee, wie Sie damit arbeiten können. Unter Punkt 1 steht Ergebnisse und Status. Stellen Sie sich mal vor, Sie fragen 100 Leute, was Ihnen wichtiger ist. Der Status, der durch Erfolg kommt, oder die Ergebnisse, die es zu erzielen gilt, um nachher einen Status zu erfüllen. Die meisten werden Ihnen sagen, dass Sie eigentlich nur den Status haben wollen. Also Sie wollen den Status haben und die Anerkennung, die aus dem Status erwächst. Da dazu Ergebnisse notwendig sind, sagt man sich, okay, ich streng mich an, ich produziere die Ergebnisse, damit ich meinen Status bekomme. Aber wo ist jetzt das Problem? Wir wollen eigentlich den Status haben und nicht die Ergebnisse. Das heißt, finden wir einen anderen Weg, um Status zu bekommen oder die Anerkennung, die wir durch den Status haben wollen, gehen wir diesen einfacheren Weg. Und jetzt haben Sie auch Erklärung für politische Strömungen und Seilschaften. Das ist die Hoffnung, die gewünschte Anerkennung zu bekommen, ohne Ergebnisse zu produzieren, nämlich durch andere Einflüsse. Und jetzt haben wir genau das Problem, wenn wir in uns Status, ich sag mal, geil sind, und zwar weniger Interesse haben, als Ergebnisse zu produzieren, haben wir kurzfristig ein Problem, erstens mal bei uns selbst und auch bei anderen. Wir wollen nach anderen Wegen gucken, Ergebnisse zu produzieren. Also wir müssen eigentlich lernen, Ergebnisse mehr zu lieben, das reine Erzielen von Ergebnissen, und das muss nicht nur immer in Zahlen, Daten, Fakten sein, das ist auch eine Vertrauenskultur, das ist auch eine Verantwortungskultur und das ist auch eine Kultur des Wachstums, des persönlichen Wachstums, das sich dann im Erzielen, im Erreichen von konkreten Ergebnissen auch zeigt. Also die erste Frage ist, was ist Ihnen unbewusst wichtiger? Den Status, den Ergebnisse mit sich bringen oder das reine Erzielen von Ergebnissen? Und natürlich kennen wir alle das, dass wir den Status höher setzen. Wir müssen nur aufpassen, weil es uns einfach in unserer Wirkung blockiert. Der Punkt 2, den kennen Sie vielleicht auch. Sie kennen bestimmt Menschen, die beliebt sein wollen, die gebraucht werden wollen, die, ja, wie soll ich mal sagen, du kannst jederzeit anrufen, die Türe ist offen und mit deinen Problemen zu mir kommen. Und jetzt ist natürlich klar, wenn Sie unbewusst dieses gebraucht werden wollen, dieses geliebt werden wollen haben und sehr hoch haben, dann dressieren Sie ja geradezu Leute, zu Ihnen zu kommen mit Problemen und mit Themen, um zu sagen, gib mir deinen Rat, ich möchte, dass du mir weiterhilfst. Die Frage ist natürlich, ob das wirklich hilfreich ist im Entwickeln von anderen. Denn wenn Sie Leute an ihre Verantwortung packen müssen, an ihre Aussagen erinnern müssen, an ihre Integrität oder ihnen vielleicht helfen müssen durch einen Flaschenhals durch, wo es mal ein bisschen schwieriger ist, dann signalisieren die anderen ihnen natürlich, Moment mal, wenn du das jetzt machst, dann mag ich dich nicht mehr, dann bist du nicht mehr so beliebt. Das heißt, ihr Wunsch, beliebt zu sein, gebraucht zu werden, hindert sie daran, Menschen so zu behandeln, dass sie vielleicht mal durch Engpässe durchkommen. Sie, englisch ausgedrückt, durch eine Lagtime zu führen, wo es mal ein bisschen schwieriger oder härter ist, sie an ihre Verantwortung zu packen, ihnen zu helfen, dass sie wachsen. Das tun sie nicht, weil sie in dem Moment das Beliebtsein wollen, drüber stellen. Und dann der Punkt 3, Klarheit und Sicherheit. Je älter wir werden, desto mehr Kapital wir vielleicht brauchen, um, wenn wir irgendwas finanziert haben, um das abzuzahlen, unsere Schulden abzuzahlen, umso mehr machen wir natürlich Dinge, um uns abzusichern. Ist doch völlig klar. Als junger wilder Hund ist man überall unterwegs, Macht und Tod. Irgendwann mal hat man vielleicht Familie, Kinder, Haus, Autos, wie auch immer Verbindlichkeiten. Ist doch logisch, dass in uns das Absichern immer höher kommt, immer wichtiger kommt. Wir kriegen es gar nicht mit, aber auf einmal reagieren wir instinktiv darauf und versuchen uns mit allem Möglichen abzusichern und gehen natürlich nicht auf Klarheit, klären nicht Situationen, die geklärt werden müssten, wo wir eigentlich Klarheit reinbringen müssten. Warum? Weil wir Angst haben, sondern uns dieses Aufstehen, dieses Rückgrat zeigen, dieses Klarheit zeigen, dass uns das einen Nachteil bringt und wir eventuell mit Sicherheit dafür einstehen müssen. Also sichern wir uns eher ab, als für Klarheit zu sorgen. Der vierte Punkt, Harmonieauseinandersetzung. Sie kennen ja die Menschen, die unbedingt wollen, dass Harmonie da ist, dass es allen gut geht, dass wir uns gut verstehen, dass wir nicht zu sehr über Probleme reden. Also dieses, ja, es ist alles ist gut und lass uns nicht so sehr über Probleme reden. Diese Harmoniesucht, Harmonie ist ja wunderschön, ist ja wichtig für uns in der Familie. Auch das positive Klima in unserer Gruppe, in unserer Organisation ist wahnsinnig wichtig. Aber wenn uns das so wichtig ist, dass wir uns nicht mehr den notwendigen Auseinandersetzungen stellen, dass wir Dinge unter den Tisch kehren, dressieren wir Leute, dass die unbewusst nur mit positiven Sachen kommen und uns gar nicht mehr andere Informationen aus der Organisation bringen, die wichtig sind, dass wir weiter wachsen. Und wir wissen das doch, Wachstum hat immer was damit zu tun, dass wir uns auseinandersetzen. Also geht es nicht darum, entweder oder, wir müssen diese notwendigen Auseinandersetzungen, diese notwendigen Konflikte zwischendurch haben, um den nächsten Sprung in unsere Entwicklung zu machen. Ja, und dazu möchte ich Sie einladen, dass wir das Maß zwischen Auseinandersetzung, Reibung, ja, Reibung, Auseinandersetzung und der Harmonie, die daraus dann erwächst, dass wir das gezielt einsetzen und nicht mit einem übermüßigen Harmoniestreben eigentlich die notwendigen Auseinandersetzungen blockieren. Und der fünfte Punkt, Vertrauen und Unverletzbarkeit. Sehen Sie, die meisten Menschen sind sehr, sehr, sehr sensibel. Und im Laufe ihrer Zeit sind sie so oft verletzt worden, dass sie Mauern um sich herum bauen, damit ja niemand mehr an sie rankommt. Ein einfaches Beispiel. Wer schon mal verletzt worden ist, zum Beispiel durch den Weggang eines Partners, der gesagt hat, ich verlasse dich oder ich gehe zu einem anderen, der weiß, wie sehr das wehtut. Der weiß, wie sehr wir dann zweifeln. Und der weiß, wie schwierig es ist, diese Verletzungen zu heilen. Warum? Wenn wir in die nächste Partnerschaft gehen, was machen wir? Wir öffnen uns nicht. Wir sagen, ich will erst sicher sein, ganz sicher sein, nie wieder so zu verletzt zu werden. Und dann öffne ich mich erst. Und Sie wissen, dass genau das Problem ist, sich auf den anderen einzulassen. Wir müssen also den Mut haben, uns zu öffnen und verletzlich zu bleiben. Und wir haben keine Chance. Weil wenn wir das nicht tun, merken die Leute, da stimmt was nicht. Der gibt sich immer souverän, immer alles im Griff, immer super stark, immer perfekt. Nichts kann ihm antun. Dabei ist es nichts anderes wie ein kleines verletztes Kind, das irgendwelche Mechanismen, Statussymbole, ja, es kann sogar manchmal sein, große Firmen, viel Geld und alle möglichen Dinge um einen herum anscharren, bloß um den anderen zu signalisieren, keiner kann mir was. Und da wird es dann auch traurig, wenn wir nicht mehr uns öffnen können, auf Menschen zugehen können. Das heißt, wenn wir diese Unverletzbarkeit abgeben, haben wir in unserem Team ein Vertrauensniveau, das sehr, sehr niedrig ist. So, jetzt haben Sie diese fünf Versuchungen im Überblick und fragen Sie sich, wo ist bei mir der Status über Ergebnisse, Beliebtheit über Verantwortlichkeit, die Sicherheit über der Klarheit, die Harmonie über der Auseinandersetzung und die Unverletzbarkeit über das Vertrauen. Fragen Sie sich, wo ist es bei mir am stärksten? Das heißt, wenn Sie diesen Motivkonflikt verändern, hätte er am meisten Auswirkungen auf Ihre Wirkung als Führungskraft. Ein Beispiel. Sie merken, ich bin zu harmoniesüchtig. Ich versuche immer nur mit positiven Dingen den anderen irgendwas zu sagen und die notwendige Auseinandersetzung ist nicht da. Dann machen Sie Folgendes. Wenn dir das klar geworden ist, machen Sie einfach ein A und ein H auf ein Post-it und kleben Sie es an den Rechner. Und dann werden Sie Folgendes beobachten. Sie werden immer wieder drauf gucken und nur Sie wissen, warum dieser Zettel da ist und was er bedeutet. Und dann werden Sie einfach feststellen, dass Sie immer mehr beobachten, wo Sie die Auseinandersetzung scheuen, um eine Harmonie zu wahren. Und Sie werden, weil Sie das immer wieder beobachten, irgendwann mal selber anfangen einzugreifen. Das heißt, und das ist meine Erfahrung aus jahrelangem Coaching, dass Ihre intuitive Intelligenz irgendwann mal hingeht und das Thema von sich aus angeht und dann auch tatsächlich durchzieht bis zum Ende. Im Coaching geht es vor allem darum, Ihnen zu helfen, das ins Bewusstsein zu bringen und es immer wieder vor Augen zu halten. Und dann kommt Ihre intuitive Intelligenz und wird es Stück für Stück drehen und in eine Form bringen, die Sie wirkungsvoller werden lässt. Ja, ich hoffe, mit diesen Unterscheidungen, mit diesen fünf wichtigen, konnte ich Ihnen eine Idee geben, wie Sie wirkungsvoller werden. Ich hoffe, Sie haben das Hauptmotiv oder den Motivkonflikt identifiziert und Sie stellen sich ihm. Vielleicht mögen Sie sogar mit dem einen oder anderen aus Ihrem Team teilen, dass die Ihnen helfen können, sich daran zu erinnern, damit Sie ein schönes Stückchen nach vorne kommen. Wie immer war es eine große Freude, zu Ihnen zu sprechen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich schon auf das nächste Podcast. In diesem Sinne, alles Gute, Ihr Boris Grundl.
Herr Grundl, herzlichen Dank für Ihre Erkenntnisse. Seien Sie gespannt auf das nächste Modul, die 4 Steuerungsknöpfe wirkungsvoller Führung, wie ein moderner individueller Führungsstil funktioniert.